Vertreter der Bundesregierung, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Anhörung hier im Gesundheitsausschuss, die wieder als Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting stattfindet. Vorab möchte ich alle bitten, die online dabei sind, sich entsprechend anzumelden, damit ihre Teilnahme hier auch bei uns entsprechend registriert werden kann. Und bitte die Mikrofone stumm schalten. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit einem Antrag der Fraktion Die Linke, Patente für Impfstoffe freigeben. Weder wirtschaftliche noch nationale Interessen dürfen die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag, alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine Erhöhung der Produktionskapazität für Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglichen. Dabei sollen alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Patentinhaber und Hersteller zur Vergabe von Lizenzen und zum Transfer des technologischen Know-hows zu veranlassen, sowie einen Zugang zu biologischen Ressourcen zu ermöglichen. Außerdem soll die Initiative der Regierungen Indiens und Südafrikas aktiv unterstützt werden, auf einige der Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen zum Schutz und zur Durchsetzung von Patenten, Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, gewerblichen Mustern und nicht offengelegter Informationen für Medikamente, Impfstoffe, Diagnostika und Schutzmaterialien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie so lange zu verzichten, wie diese andauert. Wir freuen uns auf die Fragen und Antworten der Abgeordneten und Sachverständigen. Bevor wir beginnen, die Anhörung wird 75 Minuten dauern. Die Fraktionen werden ihre Fragen abwechselnd in einer festgelegten Reihenfolge stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Und es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Frage- und Antwortzeit sind bei den deutschsprachigen Experten auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Bei den englischsprachigen Experten, die wir heute hier bei uns zu Gast haben, betragen Frage- und Antwortzeit wegen der konsekutiven Übersetzung insgesamt 6 Minuten. Nach genau 75 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Frage, ihre Mikrofone einzuschalten und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert zum einen die Protokollierung der Anhörung, zum anderen können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sachverständigen der jeweiligen Verbände und Institutionen besser zuordnen. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Einführungen. Und die erste Frage stellt die Fraktion Die Linke, Herr Dr. Kessler.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unsere erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Jörg Schaber von der Buko Pharma-Kampagne. Wir sind uns ja alle einig, dass es jetzt darauf ankommt, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Menschen nicht nur in Deutschland, Europa, sondern weltweit zu impfen. Und wir erleben im Moment die Probleme, die eine gewinnorientierte Arzneimittelentwicklung und Produktion mit sich bringt, weil wir einfach jetzt große Probleme haben, schnell ausreichend Impfstoffe zu bekommen. Könnten Sie bitte so nett sein, uns kurz aus Ihrer Sicht zu beschreiben, welche Gegenentwürfe dazu im Moment international diskutiert werden?
Herr Schaber.
Ja, mein Name ist Jörg Schaber, ich bin hier als Einzelsachverständiger, arbeite aber für die Buko Pharma-Kampagne. Ja, das Problem, was wir gegenwärtig sehen, dass das gegenwärtige Geschäftsmodell der Industrie auf Patenten basiert, das führt wird zwar als Erfolgsmodell verkauft, führt aber dazu, dass der wissenschaftliche Austausch behindert wird, sowohl bei der Forschung, später natürlich erst recht bei der Produktion von Arzneimitteln. Das ist, denke ich, erstmal die grundlegende Problemlage, die wir beachten müssen. Und dazu kommt, dass die Entwicklung oder die schnelle Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen ja auch wesentlich auf öffentlichen Inputs beruht. Also Grundlagenforschung, jahrelange Grundlagenforschung spielt eine ganz wichtige Rolle, die weitgehend im öffentlichen Sektor stattgefunden hat. Dazu kommt, dass auch der öffentliche Sektor oder Staaten auch sowohl Forschung als auch den Aufbau der Produktion ja mit insgesamt Milliardensummen unterstützt. Das ist ja gut und richtig, aber man muss sich auch fragen, warum die Ergebnisse dann nicht bei allen ankommen. Das haben Sie ja sicherlich auch in der Presse und sonst wo gelesen, dass während hier die Impfungen anlaufen, in Afrika noch praktisch keine Impfdosen angekommen sind. Wir wissen gleichzeitig, dass die Pandemie nur weltweit besiegt werden kann. Wir müssen also sehen, dass das Patientsystem nicht ausreichend funktioniert und dass wir uns andere Lösungen wirklich andenken müssen. Generelles Problem ist ja, dass die Forschung über hohe Arzneimittelpreise refinanziert wird. Das führt natürlich zum einen zu einer Verzerrung der Prioritäten. Also da, wo man nicht so viel Geld verdienen kann, wird auch nicht so viel geforscht. Das war ja selbst bei Covid-19 so, dass das große Interesse erst erwachte, als wir Anfang letzten Jahres gesehen haben, dass da was Schlimmes auf uns zukommt. Und erst dann sind ja die großen Firmen auch im großen Stil eingestiegen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir bauen da erstmal im nationalen Rahmen aus und deswegen richtet sich die erste Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Axel Metzger. Als im Patentrecht ja durchaus sehr bewanderter Jurist hätte ich von Ihnen gerne gewusst, wie Sie die Forderung der Antragsteller im nationalen Kontext bewerten.
Herr Professor Dr. Metzger.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Frage. Axel Metzger, Humboldt-Universität Berlin. Ich habe einen Lehrstuhl für gewerblichen Rechtsschutz, also auch Patentschutz inne und stehe nicht auf der sozusagen Gehaltsliste irgendeines Verbandes, sondern spreche nur auf Grundlage meiner eigenen wissenschaftlichen Forschung. Der Eindruck, der erweckt wird, meine ich, in dem Antrag der Fraktion Die Linke und der auch gerade von BUKO unterstützt wurde, deckt sich nicht mit den Beobachtungen, die ich mache. Ich meine, dass wir in Deutschland in den letzten Monaten, gerade im weltweiten Vergleich, sehr erfolgreich gesehen haben, dass patentgestützte Forschung durch private Unternehmen zu sehr leistungsfähigen Impfstoffentwicklungen in sehr kurzer Zeit geführt haben. BioNTech, CureVac seien hier nur mal genannt. Und das sind auch nicht die Pharma-Riesen, sondern das sind kleinere Unternehmen, die in den letzten Jahren durch Risikokapital großgezogen worden sind. Das Problem, was wir jetzt im Moment sehen, ist die fehlende Kapazität für die Herstellung der Impfstoffe. Da liegt doch das Problem. Und das hat nichts mit den Patenten mal zunächst zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass einfach entsprechende Kapazitäten nicht aufgebaut worden sind in der Vergangenheit. Und da müssen wir jetzt ran. Was wir sehen, ist, dass die Unternehmen ja durchaus bereit sind zu kooperieren. Auch große deutsche Pharma- und Chemiekonzerne zeigen jetzt Bereitschaft. Wir haben ja alle gesehen, dass Bayer etwa sich bereit erklärt hat, mit CureVac zu kooperieren, um dann auch entsprechende Impfstoffe herzustellen. Und hier liegt das Problem. Und die Patente, die angemeldet worden sind auf die aktuellen Impfstoffe, die kennen wir noch gar nicht. Denn Patente sind ja erst 18 Monate nach der Anmeldung überhaupt öffentlich verfügbar. Das heißt, Patente, um die es jetzt geht, sind Patente, die die Unternehmen in der Vergangenheit aufgebaut haben. Und zwar überwiegend auf Basis privaten Kapitals. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, jetzt BioNTech die Patente wegzunehmen. Das sind doch letztlich die Grundlage für die Kooperationsverträge, die die beispielsweise mit Pfizer abschließen. Das ist sozusagen das Tafelsilber deutscher KMUs und Startups, um es mal so plakativ zu sagen. Insofern, ich glaube, das hat jetzt schon bis hierhin ganz gut funktioniert im Hinblick auf die Patente. Aber wenn es so wäre, dass es Hersteller gäbe, die in Deutschland gerne herstellen würden und Patentinhaber würden sich dagegen sperren, die Situation haben wir im Moment aber nicht, dann würde unser Patentrecht Zwangslizenzen vorsehen. Und das ist erprobt.
Herr Professor Dr. Metzger, vielleicht haben Sie später noch mal eine Chance, weiter auszuführen. Jetzt stellt Frau Stamm-Fiebig die nächste Frage.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Ärzte ohne Grenzen, an die Frau Masute. Sind Sie der Meinung, dass die Freigabe von Patenten zu einer schnelleren Ausweitung der Produktionskapazitäten für Impfstoffe, Therapien, Diagnostika und Schutzausrüstung führt, als die freiwilligen Kooperationen zwischen den Patentinhabern und einzelnen anderen Herstellern in den genannten Produktgruppen? Und bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.
Frau Masute.
Ja, Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank für die Frage. Also bei freiwilligen Lizenzen ist es ja so, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer quasi eine Erlaubnis erteilt, ein bestimmtes Arzneimittel zu produzieren. Da Beschränkungen dran geknüpft werden. Und wir sehen auch, dass die innerhalb dieser Pandemie auch genutzt werden. Es gibt geografische Beschränkungen, also wo darf produziert werden, und auch Beschränkungen von Volumina. Und ja, es ist immer noch so, dass der Bedarf eben im globalen Süden momentan nicht ausreichend über diese Lizenzen gedeckt werden, die abgeschlossen werden. Und das ja immer noch in den Händen der herstellenden Unternehmen liegt, wo eben produziert werden darf und wo eben auch nicht. Dabei muss man auch verweisen, dass selbst kanadische Unternehmen momentan Probleme haben, Lizenzverträge einzugehen mit verschiedenen Firmen und deshalb sich jetzt darauf besinnen, doch wieder Kontingente über COVAX zu beziehen oder auch eben das Serum Institute of India angesprochen haben, um Kontingente konkret zu beziehen. Ein weiteres Problem mit freiwilliger Lizenzierung ist, dass es da eine große Intransparenz gibt, was da genau verhandelt wurde und wo eben die Beschränkungen liegen. Ein weiteres Problem ist, wie der Name leider sagt, die Freiwilligkeit. Hier bestehen oft Interessenskonflikte der Hersteller und den Gesundheitsbedürfnissen der Menschen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass auch über den Medicines Patent Pool, den es ja jetzt über viele Jahre schon gibt, Probleme aufgetreten sind, dass eben Lizenzgeber regionale Einschränkungen gestellt haben für die Verfügbarkeit von Medikamenten. Wir sehen es am Beispiel HIV ganz besonders. Hier haben immer noch einige PatientInnen schlechteren Zugang, eben aufgrund von Restriktionen, die auf diese Lizenzen beschlossen sind. Wir sehen auch, dass der Technologietransfer, den wir eigentlich bräuchten in dieser globalen Pandemie, nicht in dem Maß stattfindet, wie er das eigentlich müsste. Es wird argumentiert, dass dies sehr lange dauert. Es gibt jetzt eine aktuelle Beobachtung der Organisation KEI aus den USA, die eben beobachtet haben, dass durchschnittlich Covid-19-Impfstofftechnologietransfers, auch mRNA-Impfstoffe, innerhalb von 6 Monaten möglich wären. Und das wäre doch ein guter Beitrag, wenn wir das schnell global ausweiten können, damit nämlich nicht nur hier in der EU und auch in Deutschland produziert werden kann, sondern auch weltweit, damit nicht in ärmeren Ländern nur Fill und Finish, wie man das nennt, stattfindet, sondern damit global ein Bedarf gedeckt werden kann, damit global auch regional schnell auf Mutationen reagiert werden kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Podolay.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine ähnliche Frage, aber an den Verband Forschender Arzneimittelhersteller, Herr Dr. Thron. Ist die im Antrag der Linken geforderte Freigabe von Patenten zielführend, um schneller eine umfangreiche Versorgung mit Impfstoffen zu schaffen? Und können Sie Ihre Sicht kurz begründen? Danke.
Herr Dr. Thron. Herr Dr. Thron, wir können Sie schlecht verstehen.
Den Antrag der Linken sehen wir in keinem Fall als zielführend an und lehnen ihn ab. Ohne Patentschutz gibt es keine forschende Pharmaindustrie, keine forschenden Biotech-Unternehmen. Herr Metzger hatte darauf bereits hingewiesen. Viele Jahre von Risikokapital sind erforderlich und das Einzige, was diese Firmen zu bieten haben, sind Patente als Sicherheit für die Investoren. Viele Ansätze gehen schief. Und der Antrag ist auch deshalb nicht zielführend, weil eine Ausweitung der Produktion über die Freigabe von Patenten in keinem Fall gefördert werden könnte. Die Firmen tun alles Tag und Nacht, um ihre Kapazitäten auszuweiten. Wir sehen praktisch wöchentlich hier neue Kooperationspartner. Die Mengen, die die Firmen liefern können, verdoppeln sich innerhalb von wenigen Monaten. Der eine große Hersteller hat von 1,2 Milliarden auf 2 Milliarden jetzt nachgebessert. Und das Dashboard der UNICEF, der größten Einkaufsorganisation, sagt, allein in diesem Jahr gibt es Kapazitäten für 12 Milliarden Impfdosen, ab 2022 sogar für 30 Milliarden Impfdosen. Wo ist der Bedarf? Es dauert ein bisschen, aber das gilt nicht nur für die Länder in Europa oder auch in anderen Teilen, sondern das gilt natürlich weltweit. Man kann nicht von null mit einer völlig neuen Technologie, mit den mRNA-Impfstoffen auf 6 Milliarden Dosen innerhalb von wenigen Monaten kommen. Es wird alles getan, um möglichst schnell viele zu versorgen. Und die ersten Impfdosen sind heute übrigens über COVAX nach Afrika gegangen, nach Ghana.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Greg Perry. Uns ist ja selbstverständlich daran gelegen, dass Impfstoffe und Medikamente in ärmeren Ländern zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind. Ich möchte daher von Ihnen wissen, ob es im Bereich der Impfstoffentwicklung bereits Kooperationen und Technologietransfers der führenden Hersteller gibt und falls ja, welche, die auf dieses Ziel hinwirken.
Das Wort hat jetzt zuerst der Dolmetscher.
This is a question directed at Mr. Perry. We are interested in having vaccines and drugs available at affordable prices in poorer countries. And my question is, in the realm of vaccine development, do you know whether there are already cooperations and technical technology transfers towards this goal?
Mr. Perry.
Thank you very much for the question. I'd like to start off by just emphasizing that in less than 1 year from which the pandemic was announced, the pharmaceutical industry, in collaboration with other organizations, has been able to develop effective vaccines for COVID-19. This is unprecedented in the history of public health to be able to respond in such a successfully quick manner. This industry and the companies involved, which are committed to fair and equitable access and have done so since the beginning, have therefore undertaken significant upgrading or adaptations of manufacturing sites and also undertaken significant number of manufacturing collaborations with various companies and partners. In fact, there are 234 manufacturing collaborations which have been established in order to meet the needs of people worldwide. I'll give you some examples. Pfizer and BioNTech, which have developed and succeeded in having approved the first mRNA vaccine, brand new innovation. They have established a series of collaborations, including with Sanofi, with Novartis, and with Fosun Pharma. They obtained WHO emergency approval and therefore have been able to commit towards COVAX. And the first of those treatments will be available in this quarter. AstraZeneca Oxford vaccine. 10 manufacturing collaborations, and the most significant and unprecedented licensing and deep tech transfer agreement with the Serum Institute in India for over 1 billion doses, which will be directed towards lower and middle income countries. And the great news, of course, is shortly after having got the WHO approval for emergency use, today in Ghana, the very first COVAX shipments have arrived. So that is a significant milestone. And J&J, which provides the chance of a one-dose vaccine, extremely important for countries with limited resource settings, they have committed to be able to provide 1 billion doses globally this year, with 500 million going for lower and middle-income countries.
Please, Mr. Perry, make a cut for translation.
I'm sorry. I apologize.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Frage. Ich möchte zuerst einmal beginnen zu sagen, dass es uns gelungen ist, in weniger als einem Jahr, seit die Pandemie öffentlich gemacht wurde, in der Pharmaindustrie in Zusammenarbeit mit anderen Partnern zusammen effektive Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Und das ist etwas, was es in der Geschichte der öffentlichen Gesundheitsdienste so noch nie gegeben hat, dass eine Antwort so schnell gefunden werden konnte. Die entsprechenden Industrien und die Unternehmen haben sich verpflichtet, faire und für alle verfügbare Impfstoffe zur Verfügung zu stellen und deshalb auch ihre Produktionskapazitäten und die Zusammenarbeit erhöht, um dies zu ermöglichen, auch vor allem in den Ländern mit mittlerem und niedrigerem Einkommen. Gegenwärtig gibt es 234 Herstellungszusammenarbeitsgruppen, die versuchen, auf globaler Ebene diese Bedürfnisse zu erfüllen. Als Beispiele natürlich Pfizer und BioNTech, die das erste Vaccin, mRNA-Vaccin hergestellt haben. Das ist also auch etwas ganz Neues. Dann Sanofi Novartis, die es auch geschafft haben, von der WHO die Notfallzulassung zu bekommen und auf der Grundlage dieser Zulassung über COVAX auch in diesem Quartal noch die ersten Lieferungen herausgeben zu können. Dann AstraZeneca Oxford, die mit 10 Partnern zusammengearbeitet haben und im Rahmen dieser Zusammenarbeit dieser Zusammenarbeiten sind sehr tiefgreifende Technologietransferabkommen, Lizenzierungsabkommen getroffen worden, unter anderem auch mit dem Serum-Institut in Indien über 1 Milliarde Dosen, die zur Verfügung gestellt werden sollen für Länder mit mittlerem und niedrigerem Einkommen. Und direkt nachdem die WHO, nachdem die Anerkennung für ein Notfallvakzin von der WHO gegeben wurde, haben wir jetzt auch die Situation, dass gerade heute in Ghana über COVAX die ersten Impfstoffe ausgeliefert werden konnten. Dann haben wir noch Johnson & Johnson, die arbeiten an einem Vakzin, das in einer Dosis verabreicht wird, was natürlich auch ganz besonders wichtig ist für ärmere Länder. Und auch dort ist die Verpflichtung eingegangen worden, 1 Milliarde Dosen weltweit zur Verfügung zu stellen, 50% davon für Länder mit niedrigerem und geringem Einkommen.
Vielen Dank, Herr Professor Ullmann.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Einzelsachverständigen Herrn Röder. Im Antrag der Linken wird der Anschein erweckt, dass pharmazeutische Unternehmen profitgierig seien. Können Sie uns einen Eindruck geben, wie sich die pharmazeutische Unternehmen derzeit in den Entwicklungsländern verhalten in Bezug zur Bereitstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen?
Herr Röder.
Ja, sehr gerne. Frederik Röder, ich bin Gesundheitsökonom und Geschäftsführer des Consumer Choice Centers. Die ganze Debatte, jetzt den Patentschutz aufzuweichen oder Patente freizugeben, geht ein bisschen an den eigentlichen Problemen vorbei. Seit über 15 oder 20 Jahren sind Großteil der pharmazeutischen Großunternehmen quasi philanthropisch unterwegs in den meisten mittleren und unteren Einkommensländern. Und man kann auch wirklich sehen, dass zum Großteil die Produkte dieser Unternehmen entweder kostenfrei oder zu Selbstkostenpreisen abgegeben werden. Wenn man zu Selbstkostenpreisen abgibt, ist man wahrscheinlich nicht sonderlich profitgierig. Jeder, der ein, zwei Semester sich auch irgendwie Bilanzen angeschaut hat, im vielleicht BWL-Studium oder Ökonomiestudium, kann auch sehen, dass ein Pharmaunternehmen verdient fast sein ganzes Geld in 5 bis 6 Märkten weltweit. Ja, also es werden überhaupt keine Profite in Ländern wie Subsahara-Afrika gemacht oder selbst in den meisten osteuropäischen Ländern verdienen Pharmafirmen eigentlich kein Geld, sondern subventionieren selbst ihr Angebot, dass sie in diesen Märkten sind und Produkte anbieten oder über Lizenzen abgeben, durch Profite in Ländern wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan. Das Problem aber, dass viele sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch philanthropische Unternehmen in solchen Entwicklungsländern sehen, sind die Lieferketten. Also wenn wir jetzt sagen, wir sollen gerade bei so einem sehr komplizierten mRNA-Impfstoff wie dem Moderna oder BioNTech-Impfstoff die Patente abgeben, so dass man das dann in einem Land mit 4.000 Euro pro Kopf Einkommen pro Jahr nachbaut, das klingt eigentlich, es ist sehr utopisch. Also selbst die einfachsten Medizinprodukte werden oft in diese Länder geliefert, liegen dann aber in Lagerhäusern oder Warenhäusern, weil die Lieferketten nicht funktionieren. Da geht es noch gar nicht um Kühlketten. Wenn man einen Impfstoff bei minus 20 bis minus 30 Grad kontinuierlich lagern muss, ist die Abgabe solcher mRNA-Impfstoffe in Ländern mit schlechter Infrastruktur und der Abwesenheit von Kühlketten eigentlich leider eine Fiktion. Wenn wir uns wirklich Impfstoffe anschauen wollen, die man vielleicht auch in solchen Ländern eher abgeben könnte, wären das eher konventionelle Vakzine, wie zum Beispiel die von AstraZeneca, wobei es dann noch immer noch schwierig ist, die Leute für einen zweiten Termin überhaupt zu erreichen, wenn teilweise Leute nicht mehr beim Mobiltelefon verfügen, dass man eine Textnachricht erreichen kann dann, oder eine E-Mail kriegen kann, wenn man zum zweiten Termin gehen soll. Also da liegen die Hoffnungen eher in entweder oralen Abgabe oder der Johnson & Johnson Vakzin. Aber jetzt zu sagen, dass man durch die Aufgabe von Patenten das Problem löst, ist nicht der Fall, sondern es ist eher die Gefahr, dass wir damit sämtliche zukünftige Innovationen verhindern.
Herr Röder, vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank. Meine Frage stelle ich an Medico International, Herrn Wulff. Die Bundeskanzlerin Merkel hat noch Ende Januar die globale Bereitstellung von Corona-Impfstoffen verlangt. Die internationale Verteilung nimmt angesichts des existenten Impfstoffnationalismus allerdings kaum Fahrt auf. Merkel verweist auf die COVAX Facility als Akt. Bitte legen Sie kurz dar, wie weit es aus Ihrer Sicht mit der internationalen Solidarität ist und wie die Debatte im globalen Süden dazu geführt wird. Vielleicht können Sie auf die Anmerkungen zu den internationalen Kooperationen auch noch eingehen in dem Zusammenhang.
Herr Wulff.
Die COVAX-Fazilität hätte tatsächlich eine globale Einkaufs- und Verteilungsmodell geben können, die dann gegenüber den Impfstoffproduzenten etwas wie globale Solidarität für alle möglich ist. Tatsächlich haben sich aber die reichen Staaten vor allem diese COVAX-Fazilität ausschließlich als Modell für die Beschaffung von Impfstoffen für die armen Länder angesehen, so wie das auch die Gavi Initiative ist und sich ihre eigene Versorgung mit bilateralen Deals bei den Herstellern gesichert. Und damit haben sie einen Wettbewerb untereinander angefangen, den dann auch die Länder mit mittleren Einkommens vollzogen haben und dass wir jetzt auch eben sehen, dass tatsächlich systematisch Lieferprobleme ja auch entstehen, weil man eben so abhängig davon ist, dass diese großen Konzerne eben auch ihre eigenen Produktionsschwierigkeiten dann umsetzen in der Frage, wer bekommt denn tatsächlich jetzt welche. Und der Rest der globalen Lieferkapazitäten, und das muss man jetzt im Moment ja sehen, da sind beeindruckende Zahlen genannt worden, die als Prognosen für dieses Jahr aufgelistet worden sind. Und de facto sehen wir doch jetzt, dass tatsächlich es schon Schwierigkeiten gibt, überhaupt die Lieferungen nach Europa und in die Nordamerika tatsächlich zu sichern. Und deswegen bleibt diese COVAX-Initiative ein rein karitativer Ansatz, den wir eben kritisch sehen und der eben auch in der internationalen Debatte von Partnern von Medico eben auch in diesem Sinne nicht als ausreichend für eine tatsächlich globale solidarische Lösung gesehen werden. Umso wichtiger sind dann eben die anderen Vorschläge, wie der schon erwähnte TRIPS-Waiver und natürlich auch die Möglichkeit, mit einem systematischen Pooling von Lizenzen für Produktionslizenzen tatsächlich einen Schritt weiter zu kommen, wie das der Medicines Patent Pool auch schon gemacht hat. Das sind Modelle, die existieren, die auch schon ihre Funktionalität bewiesen haben, mit Einschränkungen, wie Frau Masuto gesagt hat. Aber in diese Richtung, denke ich, muss die Tendenz gehen und sagen, sich da auch noch mal als globale
Solidarität. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kessler.
Warum verstehen?
Meine nächste Frage geht wieder an Herrn Schaber, den Einzelsachverständigen bei der GroKo Pharma Kampagne. Herr Schaber, wie schätzen Sie die Möglichkeiten des ersten Bevölkerungsschutzgesetzes, staatliche Zwangslizenzen zu vergeben, auch im Hinblick der internationalen Vernetzung ein? Welche Signalwirkung könnte für die globale Bereitstellung von Impfstoffen davon ausgehen, wenn von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht würde?
Herr Schaber.
Danke. Ja, ich glaube, das wäre schon ein wichtiges Signal, auch international diese Möglichkeit auszunutzen. Und ich möchte nochmal sagen, es wurde eben viel gesagt, dass es Kooperationen gibt. Man muss aber wirklich betonen, dass Kooperationen mit Firmen in Entwicklungsländern eher die Ausnahme sind. Ne, also da muss man positiv AstraZeneca tatsächlich hervorheben. Das gilt für andere Firmen zum Teil nicht. Also da ist im Grunde auch eine Chance verschlafen worden. Man mag jetzt beklagen, dass es ein später Zeitpunkt ist, weil es natürlich Vorlaufzeiten gibt, Produktion aufzubauen. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Die Pandemie wird uns ja leider sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Umso wichtiger ist, dass jetzt gehandelt wird. Und eine Maßnahme ist davon der Waiver, den die WTO vorschlägt. Und wenn jetzt hier wiederholt behauptet worden ist, die Länder hätten überhaupt keine Möglichkeiten, diese Produktion auszuweiten, frage ich mich, ob das so stimmt. Ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass das nicht zutrifft. Natürlich kann nicht jedes einzelne Entwicklungsland was produzieren, aber es gibt durchaus eine Reihe von Ländern, die das können. Und es ist auch kein Zufall, dass Südafrika und Indien diesen Vorschlag eingebracht haben, die beide über eine relativ entwickelte Pharmaindustrie verfügen. Das ist ganz wichtig. Und Technologietransfer darf natürlich auch nicht auf der Strecke bleiben, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn man sagt, die Länder haben die Technologie nicht, aber wir geben sie ihnen auch nicht. Und das kann, finde ich, nicht die Lösung sein.
Vielen Dank, Frau Schulz-Asche.
Ja, herzlichen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Bonsema von BioDeutschland und beleuchtet eher die deutsche Perspektive. Würde eine Freigabe der Patente aus Ihrer Sicht kurz- und mittelfristig die derzeitige Verfügbarkeit der Impfstoffe steigern, also hier in Deutschland? Und welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um die Produktionskapazitäten rasch steigern zu können?
Frau Dr. Bonsema.
Viola Bronsema vom Biotech-Verband BioDeutschland. Herr Vorsitzender, Frau Schulz-Asche, vielen Dank für die Frage. Nein, die Freigabe hätte keinen positiven Effekt. Der Verlust von Patentrechten würde jetzt keine neuen Kapazitäten schaffen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Impfstoffherstellung aus mehreren Verfahrensschritten besteht und entsprechend mehrere Unternehmen beteiligt sind. Für die schnelle Herstellung großer Mengen ist nämlich nicht nur der eigentliche Wirkstoff entscheidend, also zum Beispiel die Boten-RNA. Entscheidend sind auch die Hilfsstoffe auf dem Weg zum fertigen Impfstoff. Das heißt Plasmide, Vektoren, Enzyme, Bakterienstämme, Zelllinien, Lipide. Sie sind häufig ebenfalls patentgeschützt und werden biotechnisch hergestellt. Der Verlust von Patentrechten kann schließlich immensen Schaden anrichten und Innovationen verhindern. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer würden ihre Kapitalgeber für Forschung und Entwicklung verlieren, das wurde schon angesprochen, wenn nämlich Lizenzen und Schutzrechte den Aufwand für Forschung und Innovation nicht mehr rechtfertigen würden. Ohne das Privatkapital hätten wir heute weder BioNTech noch CureVac hierzulande, die beiden Firmen also, die maßgeblich zur Bekämpfung der Pandemie beitragen können. Es ist auch wichtig zur Klarstellung, die Aussetzung des Patents bringt nicht die Übertragung von Know-how mit sich. Und das brauchen Sie ebenfalls, um einen Impfstoff herzustellen. Zur Produktion kann ich sagen, dass die kurzfristigen Produktionskapazitäten erhöht werden könnten durch beschleunigte Genehmigung und bessere behördliche Unterstützung für biotechnologische Verfahren, Produkte und Anlagen. Auch hier ist es wichtig, nochmal auf die Herstellungskette hinzuweisen. Die Vorbestellungen von Komponenten und Zusatzstoffen dauern meist mehrere Monate. Auch die Produktion von manchen Vorprodukten und Komponenten musste schon jetzt auf das Hundertfache erhöht werden. Und auch dafür werden neue Anlagen gebraucht und auch die müssen wieder genehmigt werden. Sinnvoll sind außerdem Abnahmegarantien für Zulieferer oder finanzielle Unterstützung der Impfstoffhersteller für eine umfassende Bevorratung, damit die Produktion nicht in Stocken gerät und die Risiken für die Unternehmen etwas abgefedert werden. Damit ließe sich die Nachhaltigkeit des Produktionsanlagenaufbaus, also die Kapitalinvestition und die anschließende Aufrechterhaltung des Betriebs, also die Arbeitsplätze und auch die Betriebskosten sicherstellen. Um die Versorgung mit Impfstoffen mittelfristig zu ermöglichen, sind zudem längerfristige Maßnahmen zur Steigerung der Produktion erforderlich. Hier möchten wir vorschlagen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten für den Produktionsausbau und deutlich bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Schulz-Asche.
Eine nächste Frage geht an Frau Masute von Ärzte ohne Grenzen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass wir mehr Impfstoffe und auch mehr Produktionen in den weltweit haben möchten. Und deswegen frage ich, aus welchen Gründen ist aus Ihrer Sicht die Aussetzung geistiger Eigentumsrechte für Covid-19-Impfstoffe, aber eben auch die begleitenden Produkte, wie würde die zu einer Steigerung der weltweiten Produktionskapazitäten führen, vor dem Hintergrund von Wissens- und Technologietransfer, der ja damit verbunden wäre?
Frau Masute.
Vielen Dank, Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen. Um auch gleich auf meine Vorrednerin anzuschließen, deshalb wurden ja gerade in dieser Pandemie viele Risiken von den Pharmaunternehmen genommen. Es gibt einen enormen Bedarf, das heißt, die Abnahme ist auch schon gesichert, auch schon in Vorabverträgen. Es wurden massiv öffentliche Gelder in die Firmen investiert, gerade auch in die von Ihnen angesprochenen BioNTech und CureVac, damit eben so schnell die Forschung vorangetrieben werden kann. Und genau, also es gibt quasi die öffentliche Innovation, die dazu beigetragen hat. Wie gesagt, mRNA-Impfstoffe, die ja auch oder mRNA-Technologie, die an Universitäten erforscht wurden. Und deshalb wäre es so wichtig, eben den TRIPS-Waiver zu unterstützen von der deutschen Bundesregierung, damit wir eben global eine Ausweitung haben können. Nicht nur, damit die Patente ausgesetzt werden auf die Impfstoffe selbst, sondern auch auf die von Ihnen angesprochenen Ressourcen für die Herstellung. Das ist auch ein wichtiger Teil. Hier dürfen auch keine Engpässe bestehen, wenn die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollen. Das passiert gerade in Deutschland, muss aber international passieren. Ich möchte auch Jörg Schaber recht geben, der sagt, dass natürlich auch im globalen Süden Produktionskapazitäten vorhanden sind. Wenn man sich allein die präqualifizierten Impfstoffe der WHO anschaut, dann sieht man, dass von 158 72 in ärmeren Ländern produziert werden. Das hat auch der Verhandlungsleiter aus Südafrika gestern beim TRIPS Council erwähnt. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, wo man schauen muss. Auch sind Zwangslizenzen natürlich immer individuelle Beschlüsse, die für einzelne Produkte in einzelnen Ländern verhandelt werden müssen und sind dann aber für die Länder, die eben keine Produktionskapazitäten haben, auch hinfällig, weil die eben dann nicht produzieren können. Es gibt außerdem Fälle, wo auch ohne Technologietransfer Impfstoffe dann im globalen Süden hergestellt wurden. Ein Beispiel dafür ist ein Hepatitis B-Impfstoff, der schon in den 80er Jahren in Indien hergestellt wurde und dann für unter einen Dollar auch UNICEF zur Verfügung gestellt wurde für eine globale Impfkampagne, aber auch für die nationalen Immunisierungsprogramme. Knappheit durch geistige Eigentumsrechte betrifft eben nicht nur Impfstoffe, sondern auch Tests, auch Schutzmasken und so weiter. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Deshalb ist der Waiver auch so umfassend. Aber wir haben natürlich auch schon Patentprobleme gesehen, wenn wir uns wieder auf die Impfstoffe besinnen. Wir erinnern uns alle letztes Jahr an den Streit, der auch immer noch weitergeht zwischen Moderna und den amerikanischen National Institute of Health. Da sind nämlich auch Fragen ungeklärt. Auch der Moderna-Impfstoff ist zum größten Teil aus öffentlicher Hand finanziert.
Vielen Dank. Ja. Die nächste Frage stellt Frau Behrens.
Vielen Dank. Und meine Frage richtet sich auch an Frau Masute von Ärzte ohne Grenzen. Die EU-Kommission brachte in ihrer Mitteilung vom 19.01. diesen Jahres einen EU-Mechanismus für eine gemeinsame Nutzung des Impfstoffbestands ins Gespräch und schaltete am 17.02. die EU-weite Plattform Vaccelerate online. Diese soll die Einstellung von Daten klinischer Studien und eine bessere Vernetzung von Wissenschaft, Unternehmen und Zulassungsbehörden ermöglichen. Wie beurteilen Sie diese gemeinsamen europäischen Anstrengungen vor dem Hintergrund, dass die WHO bereits mit COVAX und CTEP solche Mechanismen zur Verfügung gestellt hat?
Frau Masute.
Vielen Dank, Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen. Ja, wenn wir von einer globalen Pandemie sprechen, dann müssen wir auch über globale Ansätze sprechen. Und es kann eben nicht der europäische Weg sein, der da vorgeht. Es ist gut, dass man sich über Grenzen hinaus auch vernetzt. Aber es müssen eben Formate gefunden werden, die eben für alle funktionieren, nicht nur hier in der EU. Und bestehende Mechanismen, wie von Ihnen angesprochen, COVAX und CTEP, die bei der WHO angesiedelt sind, die ja die Organisation ist mit der Expertise und auch dem globalen Mandat, Staat für diese Angelegenheiten sollten durch Parallelstrukturen nicht unnötig unterminiert oder geschwächt werden. Das gilt vor allem natürlich auch für die Verteilung von Dosen. Also wenn jetzt Kanzlerin Merkel hat es angesprochen, vergangene Woche Bundespräsident Steinmeier hat es angesprochen, es sollen Dosen aus europäischen Ländern verteilt werden an ärmere Länder, was wir gut und richtig finden. Aber diese Verteilung sollte eben über COVAX stattfinden und nach dem Rahmenplan von der WHO, der aufgesetzt wurde. Auch Staatssekretärin Flachsbart hat übrigens betont, dass deutsche Dosen über diesen Verteilungsmechanismus verteilt werden sollten. Das heißt natürlich nicht, dass es an COVAX nichts auszusetzen gibt. Aus unserer Sicht, Ärzte ohne Grenzen hat mehrfach schon bemängelt, dass es eben eine fehlende Transparenz gibt bei Verträgen, dass die Geschwindigkeiten natürlich sehr langsam sind bei der Verteilung, aber auch bei den Verträgen, die abgeschlossen werden. Und wir haben diesbezüglich auch Verbesserungsvorschläge bei COVAX eingereicht. Wenn wir uns die Zusammenarbeit bei klinischen Studien angucken, finden wir es auch da gut, über den nationalen Tellerrand zu schauen. Aber auch hier sollte auf möglichste Transparenz geachtet werden. Wir erinnern uns alle daran, warum haben wir so schnell Testmöglichkeiten gegen Covid-19 gehabt, weil eben die Virussequenz international schnell geteilt wurde, sodass WissenschaftlerInnen weltweit profitieren konnten und wir schnell gemeinsam vorangehen konnten. Auch dies sollte berücksichtigt werden und es muss auch in Betracht gezogen werden, dass eben Menschen auch in ärmeren Ländern sich für klinische Studien zur Verfügung stellen und auch sie die Wissenschaft damit unterstützen und es in unser aller Verantwortung ist, auch in der Verantwortung der EU, dass diese Menschen Zugang zu den besten und geeignetsten Impfstoffen erhalten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Henrich.
Ja, ich würde meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Metzger gern stellen. Es geht nochmal um das Thema der Forderung von Indien und Südafrika. Mich würde einfach Ihre Position zur internationalen Ebene mit Bezug auf die beiden Länder, die eine Aussetzung einiger Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen gefordert haben, interessieren.
Herr Professor Dr. Metzger.
Ja, Axel Metzger, Humboldt-Universität. Ich möchte sagen, dass ich zunächst mal das Grundanliegen nachvollziehen kann, was Indien und Südafrika zu diesem Antrag treibt. Ich kann auch die Position von Ärzte ohne Grenzen in ihrer Zielsetzung durchaus verstehen. Ich glaube aber, dass das vorgeschlagene Mittel im Moment nicht zielführend, sondern sogar kontraproduktiv ist. Mir fehlt bisher der Beleg für tatsächliche Fälle, in denen Produktionsstätten in Indien, Südafrika oder anderen Ländern der südlichen Hemisphäre sich beworben hätten, um Lizenzen nachgesucht hätten und Patentinhaber aus den nördlichen Staaten hätten diese Anliegen abgelehnt. Wo sind denn diese konkreten Fälle? Was ich immer höre, und das ist berechtigt und ich kann das nachvollziehen, sind ältere Fallgestaltungen, wo es etwa um AIDS-Medikation und Ähnliches geht, wo es Blockadesituationen gab. Im Moment sehe ich die konkreten Fälle nicht. Gäbe es diese konkreten Fälle, indische Unternehmen möchten herstellen, Patente aus dem Norden stehen im Weg, dann gäbe es die Möglichkeit der Zwangslizenz und übrigens nicht nur im Hinblick auf oder für Staaten, die selber eine Industrie haben, sondern es gibt im TRIPS-Abkommen nach vielen Jahren Verhandlungen jetzt auch die Möglichkeit, dass in Exportländern, also etwa in Deutschland, Zwangslizenzen erteilt werden, um hier Medikamente herzustellen oder Impfstoffe, die dann an Entwicklungsländer geliefert werden. Sprich, wir haben im TRIPS-Abkommen entsprechende Möglichkeiten. Ich glaube, wir sollten die auch erstmal ausprobieren. Langfristig, und da kann ich Frau Masute nur zustimmen, langfristig ist es so, dass wir uns bemühen müssen, Technologietransfer in die Länder des Südens auch hinzubekommen, um Produktionsstättenaufbau zu ermöglichen. Letztlich ist es so, dass Patent alleine hilft nicht, man braucht auch das Know-how. Und das funktioniert am besten über Kooperation. Und ich glaube, das sollte man unterstützen. Und an der Stelle nochmal der TRIPS-Waiver. Stellen Sie sich vor, welches Unternehmen aus Deutschland ist bereit, jetzt nach Indien zu gehen, Know-how zu transferieren und zusammenzuarbeiten, wenn parallel für 2 Jahre jeglicher Patentschutz ausgeschlossen wird. Das geht in völlig unterschiedliche Richtungen. Im Gegenteil, der Schutz geistigen Eigentums von Patenten, gerade in Ländern wie Indien, ist erforderlich, damit Technologieunternehmen aus dem Norden mit Deep Technology, wie es vorhin gesagt wurde, auch bereit sind, in diese Länder zu gehen. Da müssen wir hinkommen, aber das geht am Ende, meine ich, besser auf der Basis von Kooperation. Wenn das nicht funktioniert, haben wir die Möglichkeit der Zwangslizenzen. Wenn ich den einen Platz noch fragen darf.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Metzger. Vielleicht kriegen Sie noch mal eine Chance, weil die nächste Frage stellt auch Michael Henrich.
die Frage jetzt gern an Bio Deutschland stellen. Sie haben ja schon was zum Thema Zwangslizenzen und Produktion gesagt. Und deswegen meine Frage, sind Ihnen im Bereich der Impfstoffherstellung generische Produktion nach Ablauf des Patentschutzes oder Produktion unter Zwangslizenzen bekannt? Und falls nein, worin sehen Sie die Ursache?
Frau Dr. Bronsemer.
Vielen Dank, Frau Bronsemer vom Biotechverband Deutschland. Mir ist derzeit so etwas nicht bekannt. Das ist halt ein sehr Know-how-intensives Gebiet, ein sehr junges Gebiet, auf dem jetzt auch die mRNA-Impfstoffe beruhen. Und aus diesem Grund sind im Grunde fast die meisten Schritte der gesamten Herstellungskette sogar selbst patentgeschützt und werden auch in hochinnovativen Anlagen biotechnisch hergestellt.
Die nächste Frage stellt Frau Mattheis.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Medico International. Wie lange wird es nach aktuellen Schätzungen oder nach Ihren Schätzungen dauern, bis der Großteil der Weltbevölkerung gegen Covid-19 geimpft ist? Und welches sind die humanitären Auswirkungen der verzögerten Durchimpfung in der Bevölkerung in den Ländern des globalen Südens, die nach dem jetzigen Stand als letztes mit Impfstoff versorgt werden?
Ja. Herr Wolf.
Für die Frage Andreas Wolf, Medico International. Das sind natürlich im Moment alles Schätzungen. Ich denke, wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal einen Blick zu werfen, dass es eben nicht einzig und allein ausreicht. Es wurde auch schon hingewiesen, Impfstoff irgendwo in eine Hauptstadt zu liefern, sondern natürlich braucht es Gesundheitssysteme, die in der Lage sind, auch Impfkampagnen dann entsprechend durchzuführen. Deswegen gibt es natürlich den Fokus vor allem zu sagen, man muss jetzt Zielgruppen besonders bevorzugt impfen, Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, Menschen, die besonders bedroht sind von den gesundheitlichen Folgen von Covid-19. Und das ist etwas, wo tatsächlich die Dringlichkeit gerade auch gleichzeitig und eben nicht nur in den Ländern des globalen Nordens durchzuimpfen, so schnell wie möglich aufgebaut werden muss. Auch da sehen wir die Notwendigkeit, stark Länder zu unterstützen mit schwachen Gesundheitssystemen. Da gibt es gute Vorerfahrungen natürlich auch mit Impfkampagnen gegen die Kinderlähmung zum Beispiel. Aber das sind alles Prozesse, die gleichzeitig auch mit stattfinden müssen. Und wir sehen mit großer Sorge, dass eben durch gerade die ökonomischen Einschränkungen, auch durch die Lockdowns, in denen ja die Länder des globalen Südens genauso sind, tatsächlich sich die ökonomische Lage der Menschen massiv verschlechtert, bis hin zu auch bedrohlichen Ernährungskrisen, in denen, denke ich, die globale Solidarität sich deutlich über den reinen Impfstoff hinaus auch ausweiten muss. Und das wäre ein Blick, den man da in einem weiten Sinne der Gesundheitsförderung eben nicht nur auf die Verhütung spezifischer Covid-19-Schäden notwendig ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Podolay.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Verband Forschender Arzneimittelhersteller, Herr Dr. Thron. Auf der Internetseite der forschenden Pharmaunternehmen steht geschrieben, ich zitiere, Hersteller von Impfstoffen, die mit der COVAX Facility zusammenarbeiten, sollen durch Vorabkaufverpflichtungen und Vorauszahlungen in die Lage gesetzt werden, ihre Produktionskapazitäten zügig und umfangreich auszuweiten. Dafür will COVAX Facility 5,7 Milliarden US-Dollar bereitstellen. In den Vorabkaufverpflichtungen werden Liefermengen, Lieferfristen und Preise festgelegt. Können Sie uns etwas näher darlegen, welche Hersteller mit der COVAX Facility zusammenarbeiten? Vielen Dank.
Herr Dr.
Siegfried
Rohm.
Siegfried Rohm, Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Auf Anhieb kenne ich zwei Hersteller, die solche Verträge geschlossen haben. Das eine ist AstraZeneca, über 1 Milliarde Dosen hier für die COVAX Facility. Und das zweite ist Pfizer BioNTech, die einen Vertrag über 40 Millionen Dosen geschlossen haben. Insgesamt hat COVAX Facility über 2 Milliarden Dosen gesichert und die Afrikanische Union hat sich darüber hinaus noch 670 Millionen Dosen durch eigene Verträge gesichert.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an die Europäische Investitionsbank, Frau Riedel. Mich interessiert, ob die Europäische Investitionsbank die Forschung und Produktion an Corona-Impfstoffen oder Medikamenten fördern kann und wenn ja, welche Förderung hier bereits erfolgt ist.
Frau Riedel.
Ja, vielen Dank, Felicitas Riedel von der Europäischen Investitionsbank. In der Tat hat die EIB massiv in der Corona-Krise investiert in Forschung und Entwicklung, sowohl von Impfstoffen, aber auch nicht minder wichtig in die Entwicklung von neuen Diagnostika und auch Therapiemöglichkeiten. Hier ist insbesondere anzumerken, dass EIB auch sehr frühzeitig einen Kredit für die Entwicklung von BioNTech zur Verfügung gestellt hat, der nicht nur die Entwicklung der klinischen Studien gefördert hat, sondern eben auch zusätzlich Gelder in den Aufbau der Kapazität zur Verfügung gestellt hat. Wir teilen die Auffassung der hier Gehörten, dass es eben wichtig ist, dieses Problem breit gefächert anzugehen. Das heißt, man muss auf verschiedenen Ebenen agieren und insbesondere dafür achten, dass die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann.
Vielen Dank. Herr Professor Dr. Ullmann.
Ja, herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an Dr. Thom von VfA. Die Partei Die Linke erklärt gerne, dass die Gelder für die Impfstoffe ja eigentlich von der Regierung stammen und daher müssen die Produkte freigegeben werden. Können Sie für uns diese Aussage einordnen?
Wer soll das?
Dr. Thom.
Herr Dr. Thom, Sie haben das Wort und wenn Sie möchten, sogar einige Sekunden länger als 3 Minuten. Weil die Kollegin Helen Pla hat nämlich der FDP 40 Sekunden mehr überlassen, von denen ich hier 20 Sekunden für die Erklärung aufgebraucht habe.
Siegfried Rohm, Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Die Entwicklung und die Produktion von Impfstoffen wurde im Wesentlichen aus privaten Mitteln der Firmen bezahlt. Man hört immer wieder, es hätte gewaltige Summen gegeben. Die 100 Millionen von der Europäischen Investitionsbank zum Beispiel waren ein Kredit. Das heißt, er muss zurückgezahlt werden. Da müssen auch Zinsen dafür bezahlt werden. Kein Geschenk. Was die Studie von Kennab angeht, auch die geistert hier überall durch bestimmte Medien. Dort wurde dargestellt, dass es insgesamt Fördermittel von 93 Milliarden Euro für die Entwicklung insbesondere von Impfstoffen gegeben hat. Aber es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass über 93% dieser 93 Milliarden Euro in Form von Advanced Market Commitments, also in Form von festen Vorbestellungen geleistet wurden. Das heißt, diesen Geldern steht ein konkreter Wert durch den Kauf von entsprechenden Impfdosen gegenüber. Von daher können wir nicht sehen, dass es wirklich so ist, dass der Staat hier die komplette Impfstoffentwicklung bezahlt hat und von daher diese Impfstoffe jetzt auch patentfrei allen zur Verfügung gestellt werden sollten. Dem ist keineswegs so. Frau Bronzema hatte ja schon eingangs darauf hingewiesen, dass die Firmen CureVac und BioNTech 15 Jahre Vorlauf hatten, in dieser Zeit so gut wie keine öffentlichen Fördermittel bekommen haben, sondern sich die ganze Zeit über durch insbesondere Gelder von deutschen Privatiers über Wasser halten mussten, damit sie endlich so weit gekommen sind, um praktisch aus dem Stand heraus hier in Rekordzeit diese Covid-Impfstoffe zu entwickeln. Von daher wäre es absolut kontraproduktiv, diese Firmen, dieses Durchhaltevermögen jetzt durch die Wegnahme von Patenten zu bestrafen. Darüber hinaus, es gibt im südlichen Afrika so gut wie keine Firmen, die überhaupt dafür in Frage kämen. Und Indien hat der CEO von Serum Institute of India vor kurzem öffentlich in der Zeitung bekannt gegeben, dass es durch die Wegnahme von Patenten überhaupt keine Verbesserung gäbe, sondern dass es jetzt darauf ankäme, möglichst schnell die Produktion hochzufahren. Indien entwickelt eigene Impfstoffe, hat eher Probleme, für diese Impfstoffe aus eigener Entwicklung entsprechende Produktionskapazitäten zu finden.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht nochmal an Medico International, Herrn Wulff. Wir haben ja schon gehört, Indien und Südafrika haben mit Unterstützung vieler Staaten bei der WTO beantragt, die im TRIPS-Abkommen vorgesehenen Ausnahmen bei besonderem öffentlichen Interesse bei der Corona-Impfstoffen nutzen zu dürfen. Können Sie bitte kurz darlegen, welche Bedeutung diese Initiative nach Ihrer Ansicht hat und was Sie sich hier von der Bundesregierung erhoffen?
Herr Wulff.
Das mache ich gerne, Andreas Wulff, Medico International. Da ist ja jetzt das meiste auch schon von der Kollegin Frau Masutke von Ärzte ohne Grenzen dazu gesagt worden. Wir teilen diese Einschätzung, dass gerade die existierenden Flexibilitäten im TRIPS-Abkommen, also die Zwangspatente oder Zwangslizenzierung, wie sie schon seit 20 Jahren auch ausprobiert worden sind, tatsächlich in konkreten, dringlichen Fällen nicht schnell genug sinnvoll einsetzbar sind. Und die Frage des sozusagen globalen, temporären, und es geht ja auch um die zeitlich befristete Aufhebung dieses Patentsystems für spezifische Produkte, die in der aktuellen Krise notwendig sind, sie sozusagen ja eine Möglichkeit, tatsächlich zu sehen, wie weit damit auch etwas gefördert werden kann. Ich denke, das ist schwer im Vorhinein zu sagen, was dann tatsächlich damit passiert. Und ich denke, hier wird es eher darum gehen, sozusagen anstatt auf Prinzipien zu beharren, tatsächlich flexibel in alles zu nutzen, was tatsächlich möglich ist. Und ich denke, die Frage des Raubs von Patenten, der hier immer sozusagen ins Bild geführt wird, ist natürlich tatsächlich in der Frage viel wichtiger. Und das wurde auch schon angesprochen, wie weit tatsächlich das Forschungs- und Entwicklungsmodell mit diesem Patentsystem tatsächlich das produziert, was wir brauchen oder das auch nicht tut. Weil es eben immer davon ausgeht, dass es ausreichend kaufkräftige Nachfrage gibt. Und das ist ein Dilemma, dass wir mit dem System, wie es existiert, gar nicht lösen können. Und deswegen tatsächlich im Moment auch die Möglichkeit bestehen sollte, flexibel auf die Situation zu reagieren. Und das beinhaltet den Vorschlag, den Indien und Südafrika eingebracht haben in der WTO.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kippels.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich wieder an Greg Perry. Zunächst danke für die Ausführungen beim letzten Beitrag. Und jetzt als weitergehende Frage. Bestehen aus Ihrer Sicht Anhaltspunkte dafür, dass patentrechtliche Beschränkungen zu einer Beeinträchtigung der Versorgung mit Impfstoffen von ärmeren Ländern geführt haben oder führen könnten? Gehen Sie bitte hierbei auch darauf ein, ob wir mehr Kooperationen haben könnten, wenn das Recht auf geistiges Eigentum anders ausgestaltet wäre.
Danke. Das Wort hat der Dolmetscher.
My question is for Mr. Perry. Thank you very much for your first explanation, and I have an additional question. In your view, are there any indications whether the changes in the patent law have led to a situation that jeopardized or will jeopardize the provision of vaccines in poor countries, and would a stepped up cooperation in this field lead to an improvement of the situation?
Mr. Perry.
There is no intellectual property issue in the challenges that we're facing at the moment. In fact, you know, there's often argued that IP can stop innovation and IP can stop access. Well, in neither case is the case. We've seen a lot of innovation now already developed. And in the case of access, the issue we've got to address is, and it's been mentioned before, where we have a supply chain issue. We have issues which manufacturing itself. We have enough manufacturers. We have enough potential capacity. The question is scale up. And that relates to limited raw materials from specialized raw material providers. There are some 160 raw materials that will be required. We have limited skilled workforce. We have limited vials and syringes. It's estimated there's a 5 billion gap in syringes. We have manufacturing bottlenecks. We have the issues of quality control. These are fundamental. There is something like 450 steps in quality control, and about 70% of the time is based on quality control. We have issues around fill and finish. We have issues around packaging, which must be set for each country. And of course, we have regulatory issues. And all of this must be done in production plants related to good manufacturing practice. And we must do all of this without jeopardizing current vaccine provisions. All of these issues, all of these problems, all of these challenges would not be solved by a patent waiver. It will have nothing to do with trying to ensure that we have equitable access. We want to make COVAX work. We're dedicated to that. We will work with that. We have worked with Act A. And we will also want to see a shift from the current emphasis in providing the vaccines to where there is, you know, high death rates and high numbers of cases, which tend to be in areas like the EU and the US. We need to shift, and we are shifting now towards these developed countries, and that is our aim. But a patent waiver will not solve the problems that we need to address. Thank you.
Die direkte Antwort auf Ihre Frage wäre nein. Das geistige Eigentum stellt hier überhaupt kein Problem dar bei den Schwierigkeiten, die wir gegenwärtig sehen. Es wird ja häufig gesagt, dass das geistige Eigentum dazu führt, dass es weniger Innovationen gibt. Aber wir sehen bei den Innovationen und auch bei den Herstellungsmöglichkeiten keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die wir gegenwärtig sehen, ergeben sich im Bereich der Verfügbarkeit, des Zugangs und hauptsächlich eben im Bereich der Lieferketten. Dort treten die Probleme auf. Es gibt genügend Herstellungsmöglichkeiten, es gibt genügend Fabriken. Das Problem ist in der Produktion und im Erhöhen der Qualitäten. Es gibt einfach eine begrenzte Anzahl von Rohstoffen. Es sind 160 Rohstoffe, die mitverarbeitet werden bei der Herstellung eines Impfstoffes, und die sind teilweise nur begrenzt verfügbar. Dann gibt es nur eine begrenzte Verfügbarkeit an qualifizierten Arbeitern, eine begrenzte Verfügbarkeit an Ampullen und Spritzen. Gerade bei Spritzen gibt es eine Lücke von 5 Milliarden, und dort gibt es eben sehr, sehr viele Engpässe, unter anderem auch im Bereich der Qualitätskontrolle. 450 Schritte im Herstellungsprozess hängen mit der Qualitätskontrolle zusammen, und 70% der Herstellungszeit gehen auf die Qualitätskontrolle drauf. Dann haben wir Probleme im Bereich Fit and Finish und im Bereich der Verpackungen, die für die einzelnen Länder ebenfalls zur Verfügung gestellt werden müssen. Und dann natürlich noch die normalen regulatorischen, gesetzgeberischen Schwierigkeiten. Das heißt, wir sehen durchaus, dass es gute Möglichkeiten gibt. Das alles muss aber dann natürlich in den jeweiligen Ländern dann auch noch hergestellt werden, in Produktionsstätten, die nach den guten Herstellungspraktiken herstellen und eben auch ohne Schwierigkeiten bei der Verteilung des Impfstoffes. Die Lockerung von Patenten würde hier überhaupt keine Veränderung mit sich bringen. Wir möchten, dass COVAX funktioniert. Wir arbeiten mit COVAX zusammen, möchten auch mit Ihnen zusammenarbeiten. Aber wir denken, es muss eine Veränderung im Ansatz geben, was die Verteilung von Impfstoffen anbelangt, nämlich weg von der hauptsächlichen Verteilung dort, wo es viele Todesfälle und viele Inzidenzen gibt, was nämlich hauptsächlich Europa und die Vereinigten Staaten sind, und hin eher auch zu den Entwicklungsländern. Aber das Lockern von Patentrechten löst hier kein Problem.
Vielen Dank, Frau Schulz-Ascher.
Ja, meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Axel Metzger. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben Sie gesagt, gerade die Zwangslizenz hat sich in den letzten Jahren als effektives Mittel erwiesen, um Blockaden bei der Herstellung von Medikamenten aufzulösen. Und deswegen möchte ich Sie fragen, können Sie bitte erläutern, inwieweit beim Einsatz von solchen Zwangslizenzen auch eine Rolle spielt, ob bereits freiwillige Kooperationen zwischen Unternehmen bestehen, und glauben Sie, dass die Möglichkeiten, die wir im deutschen Patentrecht haben, auch auf internationale Ebene zu übertragen sind? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Dankeschön.
Herr Professor Dr. Metzger.
Ja, Axel Metzger, Humboldt-Universität. Vielen Dank für die Frage. Ja, das Instrument der Zwangslizenz ist im deutschen Patentrecht schon lange im Patentgesetz vorhanden. Wir haben viele Jahre gehabt, wo wir keine wirkliche Praxis hatten, aber in den letzten 3 Jahren zwei Fälle, bei denen sogar im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, also innerhalb weniger Monate, durch das Bundespatentgericht eine Zwangslizenz erteilt worden ist. Konkret ging es um ein Medikament zur Behandlung von HIV-AIDS bei Schwangeren und Kindern. Der Patentinhaber hat das Produkt in Deutschland nicht auf den Markt gebracht. Er hat keine Lizenz erteilt und ein anderer Hersteller, der das herstellen wollte, hat deswegen erfolgreich eine Zwangslizenz erteilt bekommen. Kurzum, wenn ein öffentliches Interesse besteht und die Versorgung einer Patientengruppe nicht gewährleistet ist durch die Anbieter, die auf dem Markt sind, dann kann eine Zwangslizenz erteilt werden, wenn der Patentinhaber nicht bereit ist, selber eine Lizenz zu erteilen. Das funktioniert. Wir haben in Deutschland gesehen, es funktioniert. Wir haben entsprechende Regeln auch im internationalen Recht, im TRIPS-Abkommen, in den Mitgliedstaaten der WTO dementsprechend auch. Die eine Möglichkeit ist, wenn selber Unternehmen in dem betreffenden Staat herstellen wollen, das ist dann wie dieser deutsche Fall. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Staat in der Notlage selber keine Kapazitäten hat, dann kann auf Grundlage von Artikel 31 bis TRIPS eben auch eine Zwangslizenz erteilt werden, um Medikamente zu exportieren. Letztlich die Frage, ob vorher kooperiert worden ist oder nicht, spielt sicherlich eine Rolle in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist die Frage, wie viel Medikamente dieser Art zur Behandlung dieser Krankheit ist bereits auf dem Markt oder Impfstoffe. Da wird das eine Rolle spielen. Das zweite sicherlich auch. Man kann nur eine Zwangslizenz erteilen, wenn das Unternehmen, der Patentinhaber nicht bereit ist, freiwillig eine Lizenz zu geben. Und der hat natürlich bessere Karten, wenn er sagen kann, ich bin ja bereit zu lizenzieren, nur der Lizenzsucher hat die Bedingungen nicht angeboten. Also wir haben Instrumente. Ich glaube auch, dass wir die erstmal ausprobieren sollten, auch auf internationaler Ebene, um zu sehen, wenn freiwillige Lizenzen nicht ausreichend erteilt werden, auf die Weise Druck auszuüben. Man muss am Ende sehen, wir sind...
Vielen Dank, Frau Stamm-Fiebig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Buko Pharma, an den Herrn Schaber. Ist Ihrer Meinung nach die COVAX-Initiative ausreichend finanziert und genügen die vertraglich zugesicherten Impfdosen für die Versorgung der Zielgruppen? Und wie lange wird es dauern, bis die aktuell zugesicherten Dosen in den Partnerländern verimpft sind?
Herr Schaber.
Ja, Jörg Schaber. Ja, zuerst mal, das ist ein bisschen Kaffeesatzlesen leider, aber nach den gegenwärtig vorliegenden Informationen, also eine Sache sollte man vielleicht vorweg schicken, COVAX hat ja als Ziel sich nur gesetzt, 20% der Bevölkerung zu versorgen, also keineswegs eine ausreichende Versorgung. Natürlich ist 20% schon ein guter Anfang und es gilt ja erstmal weltweit die besonders gefährdeten Gruppen und eben vor allen Dingen auch Gesundheitspersonal zu impfen. Das ist ja eine Minderheit der Bevölkerung. Deswegen ist ja auch eine gleiche Verteilung über die Welt so wichtig jetzt. Nach den gegenwärtigen Angaben von COVAX sollen bis Sommer gerade mal 3% der Bevölkerung in ärmeren Ländern durch COVAX versorgt werden. Das ist natürlich herzlich wenig. Also ich glaube, es reicht nicht aus. Und Sie sprachen ja auch die Finanzierung an. Die ist ja keineswegs gesichert. Also vielleicht ist COVAX nicht das ideale Modell, was gewählt worden ist und Gavi nicht der beste Träger dafür, aber damit müssen wir im Moment leben. Und ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, dass genug Geld zusammenkommt. Und ich würde auch nochmal Transparenz anmahnen, weil das nämlich bei Gavi gegenwärtig gar nicht gewährleistet ist, dass für die Impfdosen auch nicht zu viel bezahlt wird. Ist immer die Rede davon, dass so viel abgegeben wird, viel produziert wird. Das ist ja, wissen wir auch zu würdigen. Aber am Ende des Tages muss man ja bei allen Abnahmeversprechen, das gilt nicht nur für COVAX, das gilt ja genauso für die Europäische Union, gucken, ob die Staaten oder die Organisationen nicht zu viel für die Impfdosen bezahlen und dann eben doch sehr hohe Gewinne auch ermöglichen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kühne.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Der Vorschlag, die handelsbezogenen Rechte am geistigen Eigentum außer Kraft zu setzen, wurde bei der WTO ja bereits erhoben. Sie haben angeführt, dass die Annahme dieses Vorschlags weltweit negative Auswirkungen haben. Könnten Sie dies bitte noch mal kurz erläutern? Danke.
Herr Dr. Drohm.
Siegfried Drohm, Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Das Geschäftsmodell von Pharma- und Biotech-Firmen beruht darauf, dass die Erkenntnisse, die gewonnen werden durch Patente, geschützt werden können. Wenn man dieses System außer Kraft setzt, fällt das gesamte Geschäftsmodell zusammen und wir werden in Zukunft eben wesentlich weniger Firmen haben. Startups überhaupt keine mehr. Ich könnte mir nicht vorstellen, wer die dann finanzieren soll. Kann mir auch nicht vorstellen, dass der Staat hier wirklich mit solchen Summen, wie sie von Privatinvestoren getätigt werden, dann in die Lücke springen wird. Von daher ist dieser Vorschlag hier von uns abzulehnen.
Vielen Dank, Herr Podolai.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Metzger. Wenn ich Ihr Gutachten richtig verstanden habe, dann machen Sie die Linken in Ihren Antrag mit der Forderung nach Zwangslizenzen und Benutzungsanordnungen ein Scheinproblem auf, da es nicht am Technologietransfer, sondern an den Herstellungs- bzw. Produktionskapazitäten mangelt. Hätten Sie eventuell Vorschläge, ob und wie sich der Gesetzgeber diesem Problem nähern könnte, also um die Impfstoffproduktion zu beschleunigen? Vielen Dank.
Herr Professor Dr. Metzger.
Ja, es ist bereits angesprochen worden. Man müsste dann vielleicht darüber nachdenken, ob es jenseits von Patenten weitere Förderinstrumente für Unternehmen auch geben kann, etwa im Moment aktuell eben auch Förderung für den Aufbau von Produktionskapazitäten. Wir müssen uns ja mal vorstellen, dass wir teilweise in Industrien und auch Handelsunternehmen, von denen wir nicht wissen, wie die nach der Pandemie aussehen, Milliardenbeträge teilweise investieren. Das, was die Europäische Union an Gesamtbeträgen 750 Milliarden Euro Fördervolumen ausgerufen hat, um der Wirtschaft über die Krise hinwegzuhelfen, ist im Vergleich zu dem, was von den Unternehmen angefragt wird, um Produktionskapazitäten auszubauen, glaube ich, sehr viel. Insofern, ich glaube, man muss über andere Förderinstrumente nachdenken, um den Unternehmen jetzt im Aufbau der Herstellungskapazitäten zu helfen.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt dann von der CDU/CSU, Herr Dr. Kühne. Die SPD hat uns Zeit geschenkt und es sei denn, der Dr. Kühne würde auch sagen, der Tag war heute anstrengend genug. Ich weiß alles.
Herr Vorsitzender, wir sind mittendrin. Ich weiß gar nicht, was wir wollen.
Ja. Dr. Kühne hat eine Frage. Sonst würde also ich die letzte.
Es geht jetzt schlichtweg in diesem System um Geld. Also frage ich mal die Europäische Investitionsbank. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, hatten wir schon im Vorfeld mal gehört. Gerne würde ich noch eine Einschätzung erfahren. Bestehen Ihrer Ansicht nach Hürden für eine bessere Möglichkeit der Förderung durch die Europäische Investitionsbank im Bereich der geistigen Eigentumsrechte oder an anderen Stellen?
Frau Riedel.
Ja, das ist eine etwas komplexere Frage. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man als Bank oder generell als Geldgeber Unternehmen, die in dem Bereich Innovation tätig sind, ist es oft so, dass die Patente auch als Sicherheit angesehen werden. Das heißt, die stellen einen Gegenwert dar zu dem Geld, was für die Entwicklung zur Verfügung gestellt wird. Genauso ist es so, wenn man Produktionskapazitäten in diese investiert, dann ist es natürlich auch so, dass dort die Gebäude oder die Infrastruktur als Sicherheit gegeben werden. Hier sind die Patente etwas weniger wichtig. Hier wäre es vielleicht wichtig, wenn durch entweder öffentliche Hand oder sonstige Institutionen Produktionsstätten gefördert werden, dass man eben auch sicherstellen kann, dass im Falle einer nicht erfolgreichen Entwicklung von einem bestimmten Impfstoff die dazugehörige Produktionskapazität dann anderweitig genutzt werden kann, um dann in dem Sinne der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnte im Sinne eines Contract Manufacturing Organization.
Vielen Dank. Komplexe Frage, kurz beantwortet. Das gibt der FDP die Möglichkeit, das die letzte Frage dieser Runde hier zu stellen.
Ich glaube, die FDP hat eine klare Meinung zum Antrag und ist sehr dankbar, von den Experten diese Information auch erhalten zu haben.
Ich bedanke mich. Damit schließe ich diese Anhörung. bedanke mich bei den Experten, bedanke mich bei dem Herrn Dolmetscher, bedanke mich bei allen für die Fragen und auch zum Schluss für den Zeitgewinn und wünsche allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen.